guten Abend, meine Lieben, zu einer weiteren Sendung von Lorettas Leselampe auf FSK. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einem Heine-Special, das wir anlässlich des 150. Todesjahres des Dichters heute machen wollen. Wir werden dazu ein bisschen theoretische Literatur über Heine hier vorstellen, aber auch Texte von Heine selber lesen. Punished for my sins even before I was born. For the king they blow horns, for me they blow hexes. Their thoughts combine with weeds, but they can't touch me. I'm Moses' rotten seed, and they can't be me. My spirit's in the leaves, it's springtime, cousin. And my rhymes feed the trees, I'm your northern African. Egyptian subscription, hugging a Hebrew claw. Cast away from my thoughts, my book lists out of missions. I teach the art of living to my niggas wrapped in prison, and my soldiers in submission.
Am Anfang stehen drei Werke, wie Angela schon gesagt hat, über Heine. Wir beginnen mit Paul Fleming, The Pleasures of Abandonment, Jean-Paul and the Life of Humor. Josef Ratner und Gerhard Danzer, Die Junghegelianer, Porträt einer progressiven intellektuellen Gruppe. Und als drittes Krauss über Heine, Mechanismen des literaturkritischen Diskurses im 19. und 20. Jahrhundert von Ruth Esterhammer.
Ja, und dann werden wir heute aus Heinrich Heines Französische Maler vortragen. Das ist ein Text, der fast gar nicht erschwinglich zu bekommen ist heute, und deswegen werden wir dort einige Auszüge daraus lesen und das Ganze dann als Überleitung in einen kunsttheoretischen Teil, wo wir uns fragen, was machen heute eigentlich Schriftsteller, wie beschreiben die Kunst? Dazu haben wir zwei Bände, die wir vorstellen möchten, nämlich einen ziemlich bekannten von John Berger über das Kunstwerk, über das Lesen von Bildern, erschienen bei Wagenbach. Und der zweite Band, den wir vorstellen werden, ist von dem Schriftsteller Martin Mosebach. Titel: Du sollst dir ein Bild machen über alte und neue Meister.
He was surprised. Oh, you're going to be drunk just like Ilya. Can we have the,
The B. Manischewitz Company, world's largest matzah bakers, happily presents
Popcorn Seder.
Musik zum heutigen Heine-Special aus gegebenem Anlass und aus saisonalen Gründen. Das alternative Hip-Hop-Seder, Passover-Seder von Brooklyner J-Dub Records Label.
The man Cherutin. Rebellion against slavery in Egypt was undertaken by a small band of people.
Might not an Egyptian ruler ponder whether anything was achieved by that disruption
under the leadership of a great man?
Holy Moses! Holy Moses!
This is a festival for children. The child is the center of the sacred. It is the child who asks the question.
In the land of Egypt,
I don't know how the day. Oh, Passover, you can perform on Passover. But the high holidays, they call it Rosh Hashanah, Yom Kippur. There's no money in the world, even when I didn't have any money, that I would perform those holidays. I can't. I would lose my self-respect if I would ever do it. And they couldn't even talk me into it. But they never did. I never had a problem with that.
Ja, auch das FSK kann und will sich den Huldigungen zu Heines 150. Todestag und den darum herum inszenierten Gedenkjahr nicht verweigern. Hier ist jetzt nicht der Ort für kritische Reflexionen über ein öffentlich sanktioniertes Geschichtsverständnis, das eine ritualisierte Gedenkkultur, wie sie sich im Heine, Mozart, Einstein oder Thomas Janmaren spiegelt, einer politisch gedachten Geschichte vorzieht. Heine, ein unaustilgbar politischer Dichter, der aus biografischen Gründen stets im politischen Zuhause war, passt auf den ersten Blick schlecht zu einer solchen entpolitisierten, rein performativen Kultur der Erinnerung. Doch die Feuilletonisten und Festredner tun erfolgreich das Ihrige, um den Liebesdichter und Spötter Heine zu feiern, den Deutschlandkritiker, den Franzosenfreund, den brutalen Polemiker und unassimilierbaren Juden ignoriert man wohlwollend. Wir bewegen uns heute hier am Rande der Gedenkrituale entlang, am Rand von Heines Oeuvre. Zunächst liegen hier drei Bücher vor, die sich mit Heine beschäftigen und die eine Annäherung an ihm dienen können, ohne dass Heine selbst im Zentrum steht. Das erste ist Paul Fleming, The Pleasures of Abandonment, Jean-Paul and the Life of Humor. Es ist erschienen, wie auch die beiden anderen in diesem Jahr, im Würzburger Verlag Königshausen und Neumann. Warum beginnt ein Beitrag über Heine überhaupt mit einer Rezension, einer Dissertation zu Jean-Paul? Und sei sie auch noch so erhellend, klug argumentiert, gut geschrieben, humorvoll, inspirierend, was für das Buch von Paul Fleming einfach auch noch zu beweisen sein wird. Fleming ist Assistant Professor für Germanistik an der New York University und hat Arbeiten sowohl zur Literaturgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts wie auch zur Wissenschaftsgeschichte der Germanistik und zur Kulturwissenschaft vorgelegt. Sein momentanes Forschungsvorhaben beschäftigt sich mit der Ästhetik und politischen Relevanz von Begriffen wie Durchschnitt und Mediokrität im Diskurs demokratischer Theorie. Der Titel nennt schon die beiden entscheidenden Stichworte, die Heine und Jean-Paul verbinden. Abandonment, so etwas wie Preisgabe, und Humor, also Humor. In der romantischen Schule, jener Abrechnung mit den Personen und Programmen der literarischen und philosophischen Romantik in Deutschland von 1836, stellt Heine selbst folgende Verbindung zwischen Jean-Paul und seiner eigenen Generation und den Autoren des jungen Deutschland her.
Derselbe Grund, den ich oben angedeutet, verhindert mich, mit gehöriger Würdigung einen Schriftsteller zu besprechen, über welchen Frau von Steele nur flüchtige Andeutungen gegeben und auf welchen seitdem durch die geistreichen Artikel von Philaret Chasles, das kann ich nicht aussprechen, sorry, das französische Publikum noch besonders aufmerksam geworden. Ich rede von Jean-Paul Friedrich Ritter. Man hat ihn den Einzigen genannt. Ein treffliches Urteil, das ich jetzt erst ganz begreife, nachdem ich vergeblich darüber nachgesonnen, an welcher Stelle man in einer Literaturgeschichte von ihm reden müsste. Er ist fast gleichzeitig mit der romantischen Schule aufgetreten, ohne im Mindesten daran teilzunehmen. Und ebenso wenig hegte er später die mindeste Gemeinschaft mit der goethischen Kunstschule. Er steht ganz isoliert in seiner Zeit, eben weil er im Gegensatz zu den beiden Schulen sich ganz seiner Zeit hingegeben und sein Herz ganz davon erfüllt war. Sein Herz und seine Schriften waren eins und dasselbe. Diese Eigenschaft, diese Ganzheit finden wir auch bei den Schriftstellern des heutigen jungen Deutschlands, die ebenfalls keinen Unterschied machen wollen zwischen Leben und Schreiben, die nimmermehr die Politik trennen von Wissenschaft, Kunst und Religion und die zu gleicher Zeit Künstler, Tribune und Apostel sind.
Was Heine hier vornimmt, ist selbstverständlich eine politische wie ästhetisch motivierte Stilisierung, die mir mit einer exakten wissenschaftlichen Charakterisierung von Jean-Pauls Oeuvre etwa im Sinne einer Literaturgeschichtsschreibung wenig zu tun zu haben scheint. Fleming nimmt dieses Zitat zum Ausgangspunkt für eine Reihe von Beobachtungen zur Stellung dieses Autors in der Literaturgeschichte, Literaturgeschichtsschreibung und im weiteren wissenschaftlichen Diskurs. Jean-Paul wurde etwa von Moritz gefeuert, der seine Arbeiten als über Goethe hinausgehend und ganz etwas Neues bezeichnete. Neben Heine haben sich unterschiedliche Autoren wie E.T.A. Hoffmann, Hegel, Keller, Stifter, Kubin, Döblin, Hesse und Lörke auf ihn bezogen. Gelehrte wie Max Kommerell oder Robert Minder haben das Bild des Autors entscheidend geprägt. Der Auseinandersetzung mit ihren Arbeiten widmet Fleming weiten Raum. Während Kommerell aus der Tradition der George-Schule, Fleming nennt George Heines Counterpart in Negative Image, einen alternativen Stammvater literarischen Moderne in Deutschland und von ihm statt von Goethe oder gar von Heine eine Literaturlinie zur George zieht, stellt Minder das Problem der existenziellen Erfahrung von Verlassenheit in den Vordergrund, das Fleming aufgreift. Doch Fleming setzt noch einen anderen Akzent, wie es ja auch dem Genre Dissertation entspricht. Mit Bezug auf neuere Diskussionen um Begriffe wie Witz und Ironie und deren Bedeutung für die Romantik entwickelt er eine Lesart von Jean-Pauls Ironie- und Humorkonzeption, die über das bisher dazu Gesagte weit hinausgeht, weil sie die Eigenständigkeit dieser Konzepte betont, anders als über bisherige Untersuchungen, die im Sinne von Einfluss- und Rezeptionsforschung Jean-Pauls Werk immer sehr stark mit Bezug auf andere Autoren und Strömungen untersucht haben. In neueren, poststrukturalistisch inspirierten Forschungsarbeiten zur Ironie, etwa bei Paul de Man, Simon Critchley oder Martin Seel, die von der Romantik ausgehend diese als eine zentrale Kategorie der Kulturanthropologie und damit der Literaturwissenschaft verstehen, wird sie zum entscheidenden sprachlichen Agenten, der zugleich das Subjekt kann und konstituiert und destabilisiert. Sie wird das entscheidende Paradigma der Sprache und der sprachlich verfassten Welteineignung und Weltverfassung in Literatur. Jean-Paul, aber auch im zeitgenössische und ebenso wenig in den Kanon der Schiller- und Goethischen Diskurenpolitik hineinpassenden Autoren wie Friedrich Schlegel, Hölderlin, Heinse oder Kleist wurden zum Publikumsmagneten und Bestsellerautoren. Jean-Paul entwickelte eine eigene Ästhetik, die in der berühmten Programmschrift Vorschule der Ästhetik darlegte. Diese Ästhetik lässt sich, wie später dann Heines, weder unter den Paradigmen der Klassik noch die der Romantik subsumieren. Fleming macht ein Zitat aus Ideengewimmel zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Poesie erleuchtet wie ein Feuerwerk, will die Nacht aber nicht vertreiben, sondern benutzen. Fleming betont, um Jean-Paul vor allem von der romantischen Ästhetik abzusetzen, dass dieser die ästhetischen Kategorien seines Schreibens eben nicht mehr aus der Spracharbeit und Sprachästhetik ableitet, sondern aus Performance anthropologischer, vitaler und vitaler Kategorien, einschließlich des Todes als Grenzerfahrung und Durchgangsstation zu einer neuen Existenz. Leben und Tod diktieren in ihrer Begegnung die ästhetischen Richtschnüre von Jean-Pauls Texten. Die Nacht ist allerdings nicht länger nur das dialektische Gegenstück zum lichterfüllten rationalen Tageswelt und damit der Raum für das Ausleben und literarische Durcharbeiten von Angstphantasmagorien als Domäne des Todes. Sie wird zum Erfahrungsraum für alternative Weltwertungsentwürfe zu Schönheit, Lust und paradoxerweise für Lebensfreude. Hier öffnet sich der Raum für eine makabere, düstere Ironie, einen Humor, der im Angesicht des Todes sein Unwesen treibt, um, wie Fleming meint, zu lernen, aus dem Tod Lebensfreude zu ziehen. Jean-Paul entwickelt in diesem Prozess Vergnügen im Bewusstsein der Endlichkeit und des Verzichts zu finden, in einer eher nüchternen, aber so Fleming spektakulären Darstellung der Kunst. Diese knappe und konzise Definition der Kunst verweigert sich sowohl Hegels Diktum vom Ende der Kunst, als auch den großen idealistischen Entwürfen von der Begründung einer neuen Gesellschaft ästhetisch gebildeter Menschen durch die Kunst, wie bei Schiller, oder Schlegels Idee einer unendlichen Annäherung an das Erhabene. Der Dichter habe sich stets eine ironische Distanz zu den totalitären Entwürfen des Idealismus bewahrt und etwa Fichtes Transzendentalphilosophie in seinem satirischen Libell mit dem Titel »Clavis Fichteania« aufs Heilloseste persifliert. Literatur, so argumentiert Fleming, operiere vielmehr als ein Gegenstück innerhalb und gegen die Dunkelheit der Endlichkeit des Lebens und der Erkenntnis. Sie mache die Nachtseite des Lebens lebenswert und erfreulich, ohne sie je ganz in Tag verwandeln zu wollen. Im Werk Jean-Pauls werde so der Humor eine fröhliche Wissenschaft des melancholischen Lebens. Heines Beziehung zu Jean-Pauls Werk lässt sich genau hier erkennen. Aufgrund einer jüdischen Herkunft und seiner politischen Sozialisation unter der napoleonischen Herrschaft im Rheinland, die dem jungen Dichter zunächst das Geschenk der bürgerlichen Freiheit und Gleichberechtigung brachte, die sich mit der einsetzenden Restauration dann aber in eine Enttäuschung und zunehmende soziale Marginalisierung und antisemitische Stigmatisierung verwandelte, kann man das nach Flemings Meinung für Jean-Paul so zentrale Wort Abandonment, sei es gelesen als Verlassenheit, Preisgabe oder Verzicht, auch als einen zentralen Begriff von Heines Selbstverständnis lesen. Es ist die Verlassenheit des Außenseiters, der die Teilhaber der Gesellschaft preisgibt, sich ihr satirisch und polemisch entzieht und entgegenstellt. Aber auch philosophisch-theologisch ist der Jude in der Diaspora das rettungslose Subjekt. Das hier kann man den Hegel-Schüler Heine und Jean-Paul zusammendenken. Dem Tod als dem absoluten Herrn sind beide verschrieben. Auch wenn Jean-Paul den Versuchungen idealistischer Systemphilosophie vielleicht besser zu widerstanden gewusst hat als Heine. In ihrem Verständnis und ihrer Operationalisierung des Humors in ihrem Schreiben sind sich allerdings beide Autoren noch näher. Während Jocelyn Kolb und andere überzeugend nachgewiesen haben, welche entscheidende Rolle die Lektüre von Heines Reisebildern, gerade der berüchtigten Bilder von Lucca, für die Entwicklung von Freuds Buch über den Witz und seine Beziehung zum Unbewussten hatte, das mit Zitaten aus diesem Text nur so gespickt ist, ergänzt Jean-Pauls Œuvre Freud-Konzeption um ein Modell und Beispiel für die Verwendung von schwarzem Humor, der niemals resigniert, sondern im Namen des Lustprinzips gegen die Leiden des Lebens rebelliert. Paul Flemings schönes, leicht und lesbar geschriebenes, literaturhistorisch und philologisch exakt gearbeitetes Buch stellt Fragen an Jean-Pauls Texte, deren Beantwortung für eine ganze Generation von Autoren entscheidend werden sollte. Heine und Börne, Platen und Immermann haben sich auf Jean-Pauls antiklassische Ästhetik bezogen, seine Ideen zum Witz, zur Groteske und zur Ironie zum Ausgangspunkt eigener Arbeiten gemacht. Hier hat die Forschung noch manches zu erledigen.
Never had a problem with that.
Daddy?
What is it, my child?
Daddy, what's going on here? Why is everybody singing? And how come the table is set with matzo instead of bread?
Well, you see.
Daddy?
Why is this night different from all other nights? Why?
Hang on here, and we'll count to four.
Das zweite Buch, das Heine ebenfalls in einem für ihn bestimmenden Kontext aufsucht, ist ein Buch von Josef Ratner und Gerhard Danzer, das heißt Die Junghegelianer, Porträt einer progressiven intellektuellen Gruppe. Josef Ratner und Gerhard Danzer, zwei Professoren für Medizin, genauer gesagt für Psychologie und beziehungsweise Psychiatrie, legen mit diesem Band das, wie der Untertitel schon besagt, Porträt einer der wichtigsten Gruppen von Publizisten, Schriftstellern, Journalisten und Philosophen vor, die wie kaum eine andere die intellektuelle Landschaft in Deutschland um die Mitte des 19. Jahrhunderts dominierte. Die Gruppe bildete sich 1835, zunächst nur als einer der vielen Diskussionszirkel, wie sie in Reaktion auf die damals in Preußen herrschenden restaurativen politischen Verhältnisse entstanden. David Friedrich Strauss verwandte die Bezeichnung Junghegelianer erstmals für diejenigen Mitglieder aus der Hegelschen Schule, die in der Kontroverse um sein eben 1835 veröffentlichtes religionskritisches Buch »Das Leben Jesu« seine Partei ergriffen, während er die Gegenseite als Althegelianer bezeichnete. Der sogenannte Doktorclub in Berlin wurde zur wichtigsten Plattform der Bewegung und blieb bis 1839 ihr Zentrum, auch wenn sich in anderen Städten, etwa in Halle, Köln oder Königsberg, eigene Zirkel gründeten. Halle wurde besonders bedeutsam, weil dort Arnold Ruge von 1838 bis zu ihrem Verbot 1843 die sogenannten Hallischen Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst, ab 1841 hießen sie Deutsche Jahrbücher, herausgab, die das wichtigste Publikationsorgan der Bewegung wurden. Während der liberale preußische Kulturminister Karl Freiherr vom Stein zum Altenstein die Junghegelianer zunächst noch tolerierte, wurden sie nach dessen Tod 1840 und unter der im gleichen Jahr beginnenden Regentschaft Friedrich Wilhelms IV. Zunehmend verfolgt. Unter anderem wurde ihnen gezielt eine akademische Laufbahn verboten. Dadurch radikalisierten und politisierten sich die Positionen innerhalb der Bewegung deutlich. Sie erreichte aber auch den Höhepunkt ihrer Aktivität und Wirkungsmacht. Nach 1843 allerdings traten zunehmend interne Auseinandersetzungen in den Vordergrund. Im Oktober 1844 publizierte Max Stirner seine Kampfschrift »Der Einzige und sein Eigentum«, in der vor allem Ludwig Feuerbach und Bruno Bauer, die führenden theoretischen Köpfe der Bewegung, als inkonsequent kritisierte und verspottete. Ein Zitat: »Unsere Atheisten sind fromme Leute«. Marx und Engels schalteten sich darauf mit ihrem Pamphlet »Die heilige Familie« vom März 1845 in die Auseinandersetzung ein und inszenierten eine, wie sie es nannten, Abrechnung. Zunächst mit Bruno Bauer und seinen Anhängern und in der dann 1846 veröffentlichten Streitschrift Die deutsche Ideologie setzten sie sich auch deutlich von Feuerbach und Stirner ab und entwarfen die Grundzüge des historischen Materialismus als Basis ihrer späteren ökonomischen Arbeiten. In der öffentlichen Wahrnehmung allerdings waren damit seit 1845 die Junghegelianer als wirksame Bewegung praktisch nicht mehr existent. Der vorliegende Band versammelt 10 biografische Studien. Eine Einführung führende zu Hegel selbst und dann zu Friedrich David Strauss, zu Bruno Bauer, Arnold Ruge, Ludwig Feuerbach, Max Stirner, Michael Bakunin, Karl Marx, Friedrich Engels und Heinrich Heine. Das Buch ist insofern ein Desiderat, also eine gut lesbare, auch für ein philosophisches Laienpublikum geeignete Darstellung dieser Strömung bisher nicht gab. Allerdings hat Wolfgang Esbachs Göttinger Bildschrift Die junge Gelianer Soziologie einer intellektuellen Gruppe, die 1988 im Münchner Finksch-Verlag erschienen ist, Maßstäbe in der Annäherung an diese Gruppierung gesetzt. Die Autoren verdanken Karl Löwit, sogar Karl Löwits noch immer maßgebliche Arbeit Vom Hegel zu Nietzsche, der revolutionäre Bruch im 19. Jahrhundert, die schon 1941 im Exil am Theologischen Seminar von Hartford, Connecticut in den USA erschien, die entscheidenden Grundzüge ihrer Studie. Mit Löwit sehen sie die Junghegelianer als jene Bewegung, die jene Epoche, Zitat, welche man das Zeitalter von Goethe und Hegel nennt, beendet und der neuzeitlichen Philosophie den Boden bereitet. Wir, Zitat, verdanken, Zitat Ende. Das Verb ist signifikant für den im Ganzen etwas zu pathetischen Ton des Buches, so die Autoren diesem Denken eine konsequente Religionskritik, dem Kampf gegen den Autoritarismus und das Aufzeigen von politischen Befreiungsmöglichkeiten, welche die Macht der Vergangenheit brechen konnten. Spätestens hier wird deutlich, wo die Grenzen des Unternehmens von Danzer und Ratner liegen. Sicherlich sind Generalisierungen und Reduktionen von Komplexität bei einem solchen Projekt notwendig, doch lässt an der Art der Darstellung sich manches kritisieren. Zur Auswahl der Porträtierten ist anzumerken, dass eine für die Geschichte des 19. Jahrhunderts in Deutschland so wichtige Figur wie Moses Hess ebenso ohne jede Begründung fehlt, wie Stirner, Marx und Engels, die in dem engeren Kreis der Bewegung allenfalls zeitweise nahestanden, aufgenommen wurden. Dass vor allem Heine gleichberechtigt mit den anderen Vertretern der Bewegung Eingang in den Band findet, ist wohl eher dem Marketinggedanken geschuldet, eine Strategie, die im Falle des Rezensenten ja auch funktioniert hat. Auch die Autoren, die Porträtierten auswählen, kann eigentlich von einer Gruppe nicht gesprochen werden. Die Differenzen und Gegensätze zwischen den Protagonisten waren zu groß. Auch von Intellektuellen, wie der Untertitel nachlegt, kann im Kontext des 19. Jahrhunderts kaum gesprochen werden, da der Begriff sich erst mit der Dreyfus-Affäre in Deutschland einbürgert. Die Zuschreibung Intellektueller avant la lettre allerdings ist für den Kontext des Buches wohl zugegebenermaßen zu sperrig. Das Adjektiv progressiv allerdings stellt sich als wahrhaft problematisch heraus, wenn man den gemeinsamen Nenner betrachtet, den Danzer und Ratner für die von ihnen porträtierte Gruppe feststellen. Bei aller Verschiedenheit, so Danzer und Ratner, ihrer intellektuellen und praktischen Ansätze, eine die Junghegelianer ihr unbedingter Wille, nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern darüber hinaus auch ihr persönliches Glück und die, Zitat, gesamte Gestaltung ihres Lebens, Zitat Ende, für die Aufklärung, den sozialen und politischen Fortschritt und die Freiheit des Menschen, sowie für die Weiterentwicklung der Kultur und des objektiven Geistes einzusetzen und wiederum zu opfern. Neben den konkreten Inhalten ihres Denkens macht es einen Großteil ihrer Attraktivität und Faszination aus, dass sie mit ihrer existenziellen Ernsthaftigkeit und Authentizität eine Formel des Philosophierens vorgelebt hätten, so Danzer und Ratner, welche die ganze Person ergreife und die Formel bestätigt, Denken verändert den Einzelnen und die Welt. Diese Reduktion verringert den gesellschaftlichen Konflikt um die politische Neugestaltung einer zukünftigen Gesellschaft, das Progressive, auf eine individuelle Authentizität, wie die beiden das nennen, in der Kongruenz von Denken und Handeln, die sich in der Verfolgung offenbart und darin besteht, dass die hier vorgestellten Autoren ihr, wiederum Zitat, persönliches Glück ihrer philosophischen Überzeugung geopfert hätten. Gerade im Schlusssatz der hier zitierten Passage wird das Pathos der Formulierung deutlich, die ganz ungebrochen die intellektuelle Selbstermächtigung des Projekts der deutschen Studentismus beinahe im Duktus von Lebenshilfe Literatur fortschreibt. Gerade die Differenzen, die intellektuelle Streitkultur und das hohe Maß an intellektueller Brillanz vieler Diskussionsbeiträge, das Ringen um Ideen und Zukunftsvisionen innerhalb dieser vielschichtigen Strömung ließen sich stattdessen in den Vordergrund stellen, das tragische Scheitern der Bewegung unter den Bedingungen der Verfolgung im Lichte der Geschichte des 20. Jahrhunderts und die Theoriebildung zur Avantgarde innerhalb der Moderne neu ausleuchten. Und gerade Heine, so sehr er diese Bewegung von ihrem Rande her aus begleitet hat, ist für ein solches Opfer schlecht in Dienst zu nehmen, da er ganz unhegelianisch den Sinn des Lebens als das Leben selbst bestimmte.